So, wir fangen schon mal an. Vielleicht kommt ja noch jemand. Sonst fange ich ja mal an mit einer Frage vom letzten Mal. Ob jemand noch eine Frage vom letzten Mal hat, nur ist das so lange her. Aber es könnte ja trotzdem sein. Dass jemand, wir stehen auf der Seite 151. Da war die Rede mit dem größeren Text da über den Willen zur Macht, mit dem unsere Physiker Gott und die Welt geschaffen haben, wie er das schreibt. Und dann geht es nochmal über den Leitfaden des Leibes, wozu ich ja, nicht wahr, das ist auf der Seite 151. Und das hatten wir ja auch schon angesprochen, den Leitfaden des Leibes geht einfach darum, dass Leib ja Körper mit Seele heißt, sodass ich, dass die Fragestellung von dort her eigentlich, wie soll ich sagen, überhole oder der noch vorausgehe, ob ich nun für die Seele eintrete oder für den Leib. Der Leib ist eben der beseelte Körper. Ich weiß gar nicht, was er da genau sagen will. Und das ist natürlich ein erstaunlicherer Gedanke, weil es ein komplizierterer Gedanke ist. Das glaube ich, bloß einen reinen Geist annehme oder nicht. Ich hatte ja schon wiederholt gesagt, dass Pater Rahner der Meinung war, dass ja auch die Engel irgendwie einen Bezug auf Materie haben müssten. Woher die sonst ihre Beschränkung haben und meinte eben, dass die halt nicht so exklusiv für einen Leib da sind, sondern für Zeitalter oder Epochen oder wie auch immer. Dann gibt es jetzt zwei Bemerkungen über die Deutschen. Einmal da unten, dass er das als Erfolg sieht, dass man nicht mehr so auf diese glanzvolle Sprache von Schillers eingeht und darüber eher seine Parodien macht. Tatsächlich gibt es so Formen der Ernüchterung, die vielleicht an so Punkten hinführen und die man übrigens, wenn man da näher zuschaut, auch bei Schiller selber findet, wenn man also seine Texte vergleicht mit dem, was er etwa an seinen Freund Körner schreibt, so Person Goethe oder dergleichen, wo man auch merkt, dass da schon so eine Doppelung drin steckt, die da auch gegeben ist. Während er auf der Seite 152 dann ja eher auf die Kleinheit und Erbärmlichkeit eingeht, auf das Genüssliche, auf das Neidische im Winkel sitzen, auf der Kleinstädterei. Das Stichwort Froschperspektive erlaube ich mir ja auch als Frage an ihn selbst zu richten. Also diese Art des Verdachtes, den er immer formuliert. Ich habe immer gemeint, dass das eine der, wie soll ich sagen, der Tragiken oder der Probleme Nietzsches ist, dass er einerseits so adelig und edel und selbstlos sein will, aber auf der anderen Seite immerfort den Verdacht hat. Also Ricoeur, der diesen Begriff der trois maîtres des soupçons geprägt hat, Freud, Nietzsche, Marx, was in der deutschen Übersetzung Zweifel heißt, aber soupçon ist nicht Zweifel. Zweifel ist Dut, nicht? Soupçon ist Verdacht. Man kann schon sagen, ein edler Mensch verdächtigt nicht.
Leider habe ich das nicht angestrichen, also ich habe was gelesen, dass das von Nietzsche selbst kommt. An einer Stelle sagt er, ich bin der Philosoph des Verdachts.
Eben, das glaube ich auch. Weil er spricht das öfter an. Hatten wir nämlich auch schon gehabt, ja, so ist es.
An und das ist dann doch interessant im Zusammenhang immer, wo er
sagt. Ja, eben nicht.
Also ich meine, ja. Dass er nur Verdacht.
Das kann man wirklich nicht sagen. Deswegen, das haben wir ja immer gesagt. Eigentlich braucht man ihn nicht zu widerlegen. Auch das steht ja bei ihm irgendwo, weil er das selber tut. Nicht? Man findet immer die verschiedenen Seiten.
Verdacht ist, glaube ich, zu neutral.
Es ist noch mal besser. Argwohn ist noch besser als Verdacht. Ja.
Aber das müsste der Ricoeur vielleicht auch das auch gelesen. Obwohl damals kannte man so vielleicht das.
Eben, die hatten die Texte nicht im selben Maß. Und also das schreibt ja, also Marx schreibt es ja ganz deutlich, dass er sagt, dass man eben nicht so, man müsste die Nüchternheit eines Barkeepers haben, der den Leuten auch nicht glaubt, was die dem um 12:30 in der Früh dann da erzählen, nicht, am Tresen. So sagt er, müsste man eben auch an die Geschichte herangehen. Und von dort her nimmt er das auf. Ich finde auch, also es gibt ja Bereiche, wo ich natürlich erstmal in meinem Aufsatz über Unglaube und Glaube habe ich ja erstmal den Zweifel verteidigt. Also bei Descartes, der gehört ganz wesentlich hin und steht im Dienst der Auffindung der Wahrheit. Wo Descartes extra sagt, er zweifelt nicht wie die Skeptiker, um zu zweifeln, sondern er zweifelt, um zu sehen, wie weit er unter dem Sand endlich auf Stein trifft. Bei Wittgenstein wird das dann heißen, dass der Spaten sich umbiegt. ist derselbe Gedanke. Und Reinhard Laut hat immer betont, dass ihm geht es einfach nur um die Suche nach der Wahrheit. Also Zweifel ist ein legitimer Ausdruck in der Wissenschaft, finde ich. Was anderes ist, dass man heute von Kollegen hören kann, dass zum Glauben, zum reifen Glauben der Zweifel gehört. Da sage ich, die Schlampen mit der Sprache, die verwechseln das mit Glaubensschwierigkeit und Glaubensanfechtung. Zweifel gehört da nicht hin, denn Zweifel heißt, ich storniere mein Vertrauen. Aber in der Wissenschaft gehört es hin und so gehört natürlich auch der Verdacht hin, wo er hingehört, in kriminellen Untersuchungen oder sonst wie, in der Politik, im Krieg, überall ist es nötig, also auch den Verdacht mit einzubeziehen, das ist ja völlig klar. Nicht? Aber Argwohn ist tatsächlich so eine Grundhaltung. Und bei der kann man schon sagen, ist die nicht eigentlich fragwürdig.
Aber ist es denn nicht so, auch in Glaubensfragen, wenn jetzt jemand, da gibt es ja auch immer den berechtigten Zweifel, ja, weil einer das noch nicht ist, weil er es noch nicht...
Weil er noch nicht so weit ist, ja.
Weil er
ja
nicht so weit ist, einfach, ja. Ja. Taucht eben... Wenn er diesen Verwandlungsprozess ja nicht durchgangen hat, dann ja,
da gehört es auch hin. Aber, ja, aber ich finde schön, wie Sie das sagen. Das ist für jemand, der unterwegs ist. Während ja heute Zeitgenossen behaupten, das sei das Zeichen der Reife des Glaubens. Dass man da zweifelt. Ich gebe Ihnen mal da auch so ein Ding. Was?
Man kann natürlich sagen, wenn einer ein Kleingläubiger ist, dann hat er schwer, den Zweifel zu überwinden.
So ist es. Und Klein, ja, aber den kann man nicht dafür, aber Kleinglaube würde ich schon definieren in aller Nüchternheit als Unglaube im Glauben. Das ist eigentlich schon gemeint dabei. Nicht? Dass man da guckt. Das ist immer nur ein Blatt.
Aber es waren ja schon diese Jünger so gleich.
Ja, die waren es sowieso, das wissen wir ja bis dass der eigentliche Einschnitt ist tatsächlich die Ostererfahrung. Das ist gar keine Frage. Nicht? Aha, so, da können wir noch weitere Zellen da verteilen. Darf ich Ihnen noch diese weiterreichen? Das ist heute was anderes als morgen. Ja, ja, da steht extra drauf, Fragebogen liegt. Es tut mir leid, ich habe das nicht eingeführt. Das ist einfach nur ein Beitrag zur Demokratie, damit nicht bloß die Post die Hörer beurteilen, sondern dass die also auch beurteilt werden. Das ist das, was also da sein soll. Drum. Bitte?
Ja, die Form des Zweifels beim Intellektuellen ist ja die Schicht Agnostizismus heute.
So ist es.
Ich habe kürzlich auch einen Artikel mal geschrieben, da hat mir dann ein Professor Wittberger aus Salzburg vorgeworfen, ich habe die TBC-Frage nicht gelöst, weil er soll ich die lösen können. Dann eher neige einen evolutionären Humanismus zu, der auch Raum fürs Spirituelle lässt.
Sehr schön.
Der
ja. So ist es, so ist es. Ja. Also das muss man schon sagen, dass also diese Frage, Glauben, was ja wirklich heißt, eben sich einem anderen anvertrauen, auf die Einsicht zu verzichten in dem Fall. Deswegen, das war ja zu korrigieren, weil das im Neuen Testament noch so ungetrennt ist, Glaube und Hoffnung, ist ja auch noch Thomas so, dass er sagt, Glauben heißt nicht wissen. Während ich sagen müsste, er müsste sagen, Glauben heißt nicht einsehen. Das ist wahr, sondern hier wird auf das Wort eines anderen hin etwas für wahr gehalten oder für gut oder für zu tun gehalten, ohne dass man selber eine Einsicht hat. Also dieser dunkle Punkt gehört zu dem, was Gehorsam oder Glaube heißt. Das ist schon mal wahr.
Aber könnte es nicht so sein, dass durch diese Entwicklung, die ja Burdini ja auch mal aufgeworfen hat,
so ist es.
Ja, dass man sich nicht mehr an diese paulinische Formel, sich ja letztendlich auch ein Wolfspelz oder Schafspelz, dass diese Einfühlung in den Zweifeln zu gering kommt,
dass das
weil man hat es ja diktiert.
So ist es. Also das ist ja ein wichtiger Punkt.
Was wir heute vorwerfen,
ist genau so.
Das ist ja das Entscheidende.
Ja, ja.
Weil ich muss mich ja an jeden Punkt wieder neu einfühlen.
Ja.
Und von dieser negativen Wirklichkeit, man kann es ja so bezeichnen, aber trotzdem davon ausgehen, wenn ich sage, das ist nicht, dann...
und mich überzeugen lassen. Das ist eben dieses Element, was da wirklich drinsteckt. Und diese Verstaatlichung der Kirche und der Verkündigung, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich meine auch, damit hört es dann auf. Das hat zwar die Kirche sich gern gefallen lassen, aber das hat ja dann diese zunehmende Zerstörung oder zu scharfe Trennung in Frankreich dann verursacht, dieser zu enge Bund von Thron und Altar vorher, nicht? Deswegen da die ganz andere Schärfe auch nochmal des Antikirchlichen, zum Beispiel im französischen Freimaurertum gegenüber dem Deutschen. Die hatten niemals also diese Aggressivität in dem Sinne, sondern die sind mit Ungarn bis dorthin, dass die ja sogar zwei Logen haben für Christen, allerdings für evangelische Christen, bei den Katholischen ist es nach wie vor verboten. Weißt du, bei uns der Pater Sebot, unser Kirchenrechtler, hat da gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg da schon danach da gearbeitet dran. Kann man das nicht ein bisschen ändern oder so? Es ist aber erstmal geblieben. Wenn wir mit denen reden, ich habe ja auch mal mit denen diskutiert, da in Berlin bei der großen Loge, wo das wirklich ein gutes Unterhalten war miteinander. Es waren scharfe Gegner dabei, aber es waren auch genug dabei, die das einfach so etwas lockerer durchaus anerkannten und auch so einen Weg gemacht haben.
Aber für das Bürgertum war es eine Machtfrage.
So ist es, ja. Die steckt ja immer drin. Das ist schon mal. Nicht? Schon mal, ja. Nein. Es ist, die Zeiten sind wirklich vorbei, diese Art der Geheimbünde. Und jetzt ist das einfach ein netter Freundeskreis und baut sich auch so ähnlich wie die Verbindungen, auch im Christlichen oder so, nach meinem Eindruck davon. In Deutschland. In Italien ist ja offenbar schon anders. Bis hin zu mysteriösen Todesfällen und so Geschichten, nicht? Auch wieder in Verknüpfung mit dem Vatikan oder so. Da gibt es schon andere Punkte. Und von dort her gab es ja auch Gegner des Konzils, die tatsächlich meinten, das sei also zum Teil den Freimaurern zu verdanken, was dabei rausgekommen ist, bis ins Kardinalskollegium hinein. Zum Beispiel Dietrich von Hildebrand oder so, da konnte man so Sachen lesen. Da hat er so ein Buch geschrieben, auch davon der Verwüstung des Weinbergs oder so etwas. Also es hat auch diese Gegner gegeben des Konzils bis heute, die sagen, so etwas steckt da eigentlich dahinter. Wer weiß es, das sind Verschwörungstheorien, wie will man die widerlegen? Nicht? Das ist immer die alte Sache. Dann eben so ein Satz, die asiatischen Menschen sind 100-mal großartiger als die europäischen. Das finde ich, lassen wir auch einfach mal so stehen. Nicht? Das ist nochmal eine andere Situation. Dass diese Form der Betonung der Person dann natürlich auch in einen späteuropäischen Individualismus ausartet, das ist nun mal so. So dass man dann den japanischen Kollegen eigentlich klar machen muss, was damit Personen gemeint ist, was eben da nicht in jedem Fall klar ist. Die verwechseln dann Person und Persönlichkeit und stecken das einfach in eins. Und dieser Einsatz zu sagen, Goethe stellt ihn ja selber in Frage, also in dem, wo er sagt, dass also für Europa die Leute das höchste Glück der Menschenkinder sei doch die Persönlichkeit. Nicht? Goethe rückt davon ab im Divan und sagt, nein, in erster Linie geht es um die Liebe. Aber sagt, das war so die Einstellung. Und wenn man das dann guckt bei den japanischen Zen-Leuten und Heidegger-Leuten, die eben dann tatsächlich bei Religion eben schreiben, dass in Europa alles bestimmt ist durch diese Hypertrophie des Individualismus. Und können also machen gar keine Unterscheidung zwischen Personen und jetzt Übersteigerung dessen. Was da zunächst mal ganz fehlt.
Wie sehen Sie das? Ich meine, das ist ja doch die Liebessituation. Das Ja, das erfordert ja im Prinzip schon eine leichte Persönlichkeit.
Also das behaupte ich schon.
Ja. Jetzt kann man ja nicht sagen, ob die Asiaten das besser können.
Ja, eben, meine ich.
Ich glaube, alle Menschen haben Probleme damit.
Natürlich.
Wenn nicht ein größeres Vertrauen.
Ja, ja.
Also einfach Ja zu sagen, ja. Aber in der Situation, wo das Leben, das geistige Leben zuschlägt, das ist doch einer der schwierigsten Dinge überhaupt.
Meine ich schon. Also meine Formel heißt, man muss ein Selbst sein, um selbstlos sein zu können. Wenn man das nicht ist, geht es nicht. Und deswegen kann ich das nicht einfach von vornherein weglassen und dann wäre es da, sondern es muss genau diese Form annehmen. Und von dort her dann jetzt den Hintergrund, wie er sich da Philosophen denkt. Das ist ja in der Mitte von 152, wo er sagt, ich vergaß zu sagen, dass solche Philosophen heiter sind und dass sie gern im Abgrund eines vollkommen hellen Himmels sitzen. Das finde ich einen schönen Text. Sie haben andere Mittel nötig, das Leben zu ertragen als andere Menschen, denn sie leiden anders, nämlich ebenso sehr an der Tiefe ihrer Menschenverachtung als an ihrer Liebe. Das leidendste Tier auf Erden erfand sich das Lachen. Nun, gucken wir mal. Also erstmal kann man sich da ja schon fragen, woher kommt also diese Tiefe der Menschenverachtung? Ich meine, da müsste man sagen, die kommt immer aus der Selbsterfahrung. Sodass mir dazu immer so ein Satz von Goethe einfällt, wo er sagt, wer sich selbst nicht achtet, verliert zu rasch die Achtung für andere. Ich glaube nicht, dass es andersrum geht. Denn sonst, wenn ich einen Einzelnen verachten würde, wozu es ja Gründe geben kann, natürlich, dann bin ich noch nicht in der Menschenverachtung im Allgemeinen. Aber ich behaupte, dass bei Menschenverachtung schon dieses Leiden an den eigenen Grenzen eigentlich die Unterlage ist und der Ausgangspunkt. Also die mangelnde Annahme meiner selbst, und da kann man sich jetzt wieder fragen, wo kommt das wieder her? Von woher nimmt man hier den Maßstab her? Und dann würde meine Antwort wieder heißen, die kommt von dort her, dass ich in der Zweistelligkeit bleibe. Wenn ich nur mich angucke, also in dieser Zweistelligkeit, dann frage ich mich, wie man dann mit den unleugbaren Grenzen, Mängeln und Verfehlungen umgehen kann bei sich. Sondern dass das eigentlich nur gehen kann, wenn ich jemandem anderen glaube, dass es gut ist, dass es mich gibt. Denn wer von uns könnte sich denn hinstellen und sagen, die Welt ist besser dran dadurch, dass ich da bin? Das, jemanden in diese Situation zu bringen, ist in meinen Augen die fundamentalste Form von Verletzung der Menschenwürde und ist für mich der entscheidende Grund, warum ich gegen Suizid bin. Wenn ich mich in irgendeiner Situation umbringen darf, weil es mir so weh tut, weil ich so krank bin, so alt bin oder sonst wie, dann habe ich damit, Ethik ist ja, hat ja zugleich was mit Universalem zu tun, dann habe ich gesagt, wenn ich das darf, dürfen andere es auch. Das heißt, wenn ein anderer Mensch dann in eine Situation meiner Art kommt und die Leute ihn fragen, warum liegst du uns eigentlich immer noch auf dem Geldbeutel und auf dem Gemüt? Du könntest doch so friedlich jetzt dein Leben beenden. Und dann muss er sagen können, ich mag nicht oder ich will nicht. Und das einem Menschen abzuverlangen, ihn in die Situation zu bringen, ist für mich fundamentaler Angriff auf die Menschenwürde. Weil keiner von uns sich hinstellen kann und sagen kann, ich wiederhole mich nochmal, die Welt ist besser dran dadurch, dass ich da bin.
Das ist ja das Sinn der Patientenverfügung.
Eben.
Warum darfst du jetzt sagen, so, lass ihn mal ziehen?
So ist es.
Wobei ich allerdings auch andererseits meine, dass der Terminus Suizid eh falsch ist. Denn vom Strafrecht aus gesehen, heißt ja eigentlich Selbstmord.
Nee, das darf es eben nicht heißen.
Nee, aber man drückt natürlich Suizid aus, genauso wie bei Genozid. Hört sich doch anders an.
Ach so.
Hört sich doch anders an. Hört sich doch
ja.
an. Wenn ich sage, ich begehe Selbstmord, dann sagt man, du, wie kannst du nur?
Ja.
Mord setzt ja immer, der setzt immer eine gewisse, wie es so schön heißt, Motive voraus, die verachten.
So ist es ja. Da stimme ich ganz zu. Also das ist, vielen Dank, das habe ich tatsächlich bisher nie bedacht. Wenn ich Suizid sage, und deswegen sage ich das nur, habe ich immer gemeint, das sei die Besetzung von Selbsttötung.
Ja,
das Wort gibt es nicht. Aber Sie haben recht, es gibt das Wort Genozid. Und damit kommen Sie in dieselbe Situation, ist das Wort nicht besser als das Wort Selbstmord.
Also Sie werden ihn wahrscheinlich gekannt haben, der Kammler von Erlangen,
ja.
Der hat sich ja selbst um die
Ecke. So ist es.
Er hat ja so sinngemäß gesagt, Suizid, das veranstalte ich nicht, weil das heißt, dass ich mich jetzt noch mal ein paar Stunden
gehe.
und sozusagen nach den niederen Motiven müde, um sagen zu können, und ja, deswegen ja, bin ich bekannt an mich.
Ja.
Und man meinte, er ist ja Freitod.
So ist es. Also gegenüber dem Freitod war ich auch dagegen. Es gab ja hier, nachdem es ja vor ein paar Jahren einen sehr spektakulären Selbsttötung eines wissenschaftlichen Assistenten gab, und die Familie hatte ja Geld, die hatten so eine Stiftung eingerichtet, und dann fanden jetzt zweimal so Symposien zu dem Thema statt, und bei einem Symposium war ich zusammen mit einer Ärztin, die sich kümmert um Suizidanten, auf dem Podium, und der Moderator war ein Journalist von der Süddeutschen, der wollte uns beide dazu bringen, dass wir für Freitod optierten. Und wir haben eben in aller Schärfe genauso den Ausdruck Freitod abgewiesen wie den Begriff Selbstmord. Weil wir gesagt haben, wer ist da schon frei? In der Regel ist man so geknebelt und kann gar nicht raus in diesem Teufelszirkel, auf den es da hinausläuft, dass da von Freitod keine Rede sein kann.
Ja. Die Freiheit ist der Tod.
Ja, eben.
Und deswegen sagt er dann Freitod, weil er ja sich, wenn Sie so wollen, sich quasi sozusagen vorstellt, er sei jetzt an einem
ja,
absoluten.
Ja, ja. Ich meine, die Stoa hat es so gesagt. Die Stoa hat es immer so gesagt. Also deswegen ist philosophisch die Frage offen. Philosophisch ist das tatsächlich eine Möglichkeit und macht den Menschen frei vor Erpressungen. Das ist schon wahr. Und jetzt kommen die Argumente innerhalb des theologischen Raums, und die haben dann eben nicht in der Urkirche erstmal, aber ab Augustinus wird hier angeknüpft an Plato und Aristoteles statt an der Stoa. Und von dort her sagt dann eben auch Thomas, man darf sich nicht töten, weil Gott der Herr über Leben und Tod ist. Ich habe ihm gesagt, dieses Argument überzeugt mich nicht, denn Gott ist auch der Herr über Gesundheit und Krankheit, und ich darf trotzdem einen Arzt aufsuchen. Also muss ich zwar sagen, dass ich das vor Gott klären muss und mit Gott klären muss, aber damit ist die Sache noch nicht einfach erledigt.
Wie gesagt, Selbsttötung darf man auch nicht sagen, und zwar deswegen nicht, weil der Tod immer noch tabu ist. So groß, die Leute werden
ja, aber ich meine, das sage ich wenigstens, das ist dann der Ausdruck, der mir dann bleibt, und den hatte ich immer bisher versucht, also mit Suizid auszudrücken, weil tatsächlich im Medizinischen reden die Leute ja auch von Suizid, aber das muss man eben lassen. Gut, also ich muss mir was Neues überlegen.
Ja, nur also, vom Prinzip her, also ich mache ja, weil Sie das sagen, mir fällt es ja auf, eben Suizid, das heißt, es darf nur der Tod nicht vorkommen.
Ja.
Ich meine eben, dass hier der Tod im Prinzip das große Tabu ist, wie auch in den Kirchen eben nicht zu gehen. Da laufen sie dann vier Bett rum, und da sage ich, das ist für mich ja nicht die Farbe des Todes.
Mhm.
Oder man feiert eine Auferstehungsfeier,
ja,
wobei es eigentlich ihr Leich ist. Ja, also,
aber ich meine,
bei Toten, da heißt es dann, der Auferstehungsgottesdienst ist um 10 Uhr. Oder so.
Ja.
Also, was soll das für ein Käse sein? Mhm. Wir müssen nur wissen, dass der in Anführungsstrichen aufersteht.
Mhm.
Das ist, ich meine, das gilt genauso gut für die Kirchen wie auch für die, wie er vorhin sagte, für den Souverän. Der sagt, dass ich bin souverän, weil ich entscheiden kann, ob Gott jetzt und so weiter. Mhm. Ich weiß ja von nichts, deswegen, und ich mache das richtig toll. Ich beobachte das auch quer durch den Gemüsegarten. Vom Tod darf es nicht reden, dann ist es ein Suizid.
Ja, an sich reden doch die Leute ziemlich über rechts so auf den Tod oder so. Aber gut, es ist sicher auch nochmal ein Tabu. Lassen wir es einfach da so stehen. Ich kam ja nur darauf, um eben zu sagen, kann ich selber beurteilen, wo ich hingehöre, weil man bei dem Begriff von der Menschenverachtung, die er hier hatte, nicht? Und wo ich eben meine, dass die Quelle dahinter eigentlich die Unzufriedenheit mit einem selbst steckt und wo man sich fragen kann, wo die herkommt, was man da von sich erwartet oder was für übertriebene Ansprüche man an sich stellt und von dort her dann natürlich auch den anderen. Also damit muss man schon fertig werden. So wie es so ein altes Sprichwort gab, die Liebe fängt damit an, dass man dem anderen verzeiht, dass er nicht der liebe Gott ist. Gibt es offenbar Leute, die erstmal mit sich selbst ins Reine kommen müssen, dass sie nicht der liebe Gott sind. Nicht? Das ist dann ein Problem für sich extra, dass das auftaucht. Aber dass dann die Grenzen und die Schranken dazu gehören, und wenn dann eben jetzt jemand wie die Menschen in der Lage ist, sich die Idee des Absoluten vorzustellen und des Unendlichen, dann ist ja tatsächlich so, dass jede Endlichkeit gegenüber dem Unendlichen verschwindet wie im Nichts. Das, was ich bin, ist so gut wie nichts gegenüber all dem, was ich nicht bin. Und von dort her ist diese Form hier ganz entscheidend, dass ich nicht von dem Was oder von den Qualitäten ausgehen kann, sondern ausgehen muss von der Tatsache, dass das eigentlich die dorthin gehört. Und da ist eben das Problem, dass wir, das war die Doktorarbeit von Pater Keller, dass er zeigte, dass schon die erste Generation der großen Interpreten von Thomas von Aquin bei Sein nur ans Was-Sein gedacht haben und nicht mehr ans Das-Sein. Da verschwindet das Das. Und das hat dann seinen Höhepunkt bei Hegel. Wenn Hegel sagt, ich suche einen möglichst einfachen Anfang für die Philosophie, was ist der einfachste Anfang, in dem am wenigsten vorausgesetzt wird? Und dann sagt er, das Sein. Wobei er mit Sein jetzt nicht das Wunder des Das denkt, denn dann würde es nicht gehen, sondern er hat eben wie selbstverständlich bei Sein nur das Was-Sein im Kopf. Und wenn Sie jetzt ein reines Was-Sein haben, ein reines Nichts-Nichts-Sein, aber keine einzige Qualität, kein Groß, kein Klein, kein Rot, kein Schwarz, kein überhaupt nichts, dann ist es völlig nachvollziehbar, was er mit einem Satz in der Logik tut, in der kleinen Logik, also in der Enzyklopädie, der sagt, dann schlägt das Sein in Nichts um. Wenn ich das reine Was-Sein habe, ohne jede Füllung und Gehalt, nur das, dann schlägt das um ins Nichts, so sagt er. Und sagt dann eben im nächsten Schritt, das Nichts kann ich natürlich auch nicht denken. Das heißt, ich kann natürlich ganz einfach nichts denken, das nennt man Dösen. Aber jetzt wirklich nichts denken, das geht auch nicht, sondern dann mache ich es unweigerlich zu einem Etwas. Und drum sagt er dann Hegel im nächsten Satz dann, der an dieser Stelle in der Logik, das Wären oder Vergehen. Also den Umschlag von diesem leeren Sein ins Nichts und den Umschlag dieses Nichts in das Etwas, wenn es gedacht werden soll, führt dazu, dass ich als ersten Gedanken das Werden habe. Und dann läuft es dann weiter, während dann sein Schüler Feuerbach sagt, nein, also wie kann das Nichts in Sein umschlagen? Der denkt jetzt das Sein wieder als das Sein und sagt, es ist doch ein Riesenunterschied, ob der Mensch, den ich liebe, ist oder nicht ist. Das ist das Das-Sein. Aber die Philosophie, wie gesagt, nach den großen Interpreten des Thomas schon, also 50 Jahre nach ihm, ist also das Was nur eigentlich im Kopf. Scotus wird dann sagen, Philosophie ist die Lehre vom Begriffsein. Und Begriffsein, da steckt von dem Das überhaupt nichts mehr drin. Sondern da ist nur gemeint die Vereinbarkeit von Bestimmungen. Unvereinbarkeit von Stimmungen, Bestimmungen gibt es nicht. Also ein Nicht-A, das A ist, das gibt es eben nicht. Es gibt eben entweder A oder Nicht-A. Ne? Aber das ist überhaupt nicht im Blick, sondern Blick ist nur das Was bei diesen Bestimmungen. Und das hat seinen Höhepunkt, wie gesagt, bei Hegel. Und wenn ich da jetzt wieder zurückkomme und sage, gegen diese Was-Rede, dass ich tatsächlich auf das Das zurückkommen muss, auf dieses Wunder, das es gibt. Und ich behaupte, dass das auch lebensweltlich ablesbar ist, bei dem, wenn Leute sich verlieben oder so, dass sie natürlich auf bestimmte Eigenschaften oder Qualitäten oder Äußerlichkeiten des anderen Menschen reagieren, aber dass ihre eigentliche Berührtheit oder das, was sie umhaut, eigentlich das ist. Dass es sowas gibt wie diesen Menschen oder so ähnlich. Sodass da das Bestimmende ist. Und das reicht dann bis hinein in den Schöpfungsglauben hinein, dass das die entscheidende Kategorie ist, gegen nicht das Was, dass das hingehört. Und das müsste man also mal durchdenken und durchführen, dass man das nimmt und sagt, da käme ich in etwas anderes hin. Anstatt eben das so zu machen wie er, dass er sagt, Verachtung der Menschen, das leidendste Tier, was mich eben an die Leute erinnert, von denen ich beim letzten Mal gesprochen habe, weil da war ich noch so beeindruckt, wie ich das da gelesen hatte in so einem Bericht, dass es Leute gibt, sobald die was geschenkt kriegen, googeln die, was es kostet. Das haben die so als Eingriff, um zu wissen, was sie dem anderen wert sind. Das fand ich also sehr merkwürdig, das war so psychologischer Artikel darüber, was man dagegen tun könne oder so. Nicht? War völlig platt. Also das müsste man mitsehen, das hineingehört gegenüber diesem Was da herum, dass das als solches. Und das scheint mir auch hinter solchen Dingen hier zu stehen. Also dass hier erstmal nach Qualitäten gefragt wird und bei dem Wegfall der Qualitäten hört dann eben auch die Beziehung auf. Weil man eben nur nach den Qualitäten guckt, nach dem Was, nicht nach dem Das.
Das heißt, die Seinsfrage wird ja eben immer von diesem ominösen Nichts mit beeinflusst.
So, so ist es. Ja.
Also die entscheidende Frage, richte ich es aus nach dem Einfluss des Nichts, was
so ist
dann
es
sein kann,
ja.
Wenn ich jetzt Muster? Wahrhaftig bin,
ja.
Dann muss ich ja auch mit einem potenziellen Nichts rechnen.
Ja, klar.
Der Sturz ins Nichts,
ja.
Aus dem gesellschaftlichen Dialog raus,
ja.
Überhaupt.
So überhaupt.
Bedroht sein. Und dieses, eigentlich ist die Seinsfrage ja der Versuch, nicht, letztendlich nicht von Nichts zu sein.
So ist es. Ja, ja. Und das geht eben nur, wenn ich auf das gucken würde. Weil das Was ist tatsächlich eine fragwürdige Sache. Das kann eben verloren gehen. Aber das Entscheidende, das wäre es, wenn man das aufnähme. Aber das ist eben die Frage.
Dann bleibt mir jetzt wieder mein, die beste aller möglichen Welten, das ist ja auch eine Qualität
sozusagen. Ist dasselbe, und das hat mich tatsächlich auch immer gewundert, bei ihm, und das habe ich mir auch nur so erklären können, dass er wirklich von diesem Was ausgeht, denn an sich ist der ja sonst, ja, ist überhaupt, ja, natürlich ist er ein unglaubliches Genie, und an anderen Punkten macht er auch deutlich, dass es keinen absoluten Punkt gibt. Zum Beispiel habe ich das gefunden bei ihm, dass er sagt, es gibt keine höchste Geschwindigkeit. Wir sagen ja also, das höchste Geschwindigkeit, die wir kennen, ist halt die Lichtgeschwindigkeit, die ist faktisch die höchste. Dann gab es mal wieder so Versuche, dass man sagt, nein, es sei doch nicht so, aber es scheint erstmal doch noch so zu bleiben. Da hat er extra, hat auch eine Zeichnung gemacht, von der wir halt wissen, dass sie nicht geht. Er hat so argumentiert, dass er sagt, wenn ich einen Kreis habe und der Punkt da drauf, der hat also die höchste Geschwindigkeit, die er bisher hat, dann könnte ich ja an diesen Kreis einen Stock machen, sagt er, und dann würde der sich ja schneller drehen. Dass dann heute Physiker sagen, nein, der zerfällt dann einfach, weil das nicht geht, das hat er natürlich nicht mitgewusst. Aber ich will nur sagen, ihm war klar, dass das Reden von einer höchsten Geschwindigkeit Unfug ist. Wie kommt er jetzt auf die Idee mit der höchsten, mit der besten Welt, nicht? Und da hat er ja zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist der, dass er sagt, Gott macht immer das Beste, weil er eben absolut gut ist und allmächtig. Und dann wird er also schon die beste Welt schaffen. Das war der eine Gedanke. Der andere Gedanke war, dass er einen Maßstab hatte. Und den Maßstab hat er angesetzt. Er hat gesagt, dass ich die Sparsamkeit der Mittel, dass ich mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel erreiche. Das ist aber nur ein menschliches Thema. Gott hat das nicht nötig, sparsam zu sein. So wie die Pollen im Frühjahr nicht, nicht? Zum Kummer also der Leute, die da allergisch sind. Nicht? Das streut eben einfach so wild herum. Und von dort her kommt er dann zur Idee und sagt, dass die Welt insofern die bestmögliche ist, weil sie eben das beste Verhältnis von Aufwand und Ertrag hat. Aber das ist überhaupt, das ist eine bürgerliche Kategorie, aber keine theologische und keine metaphysische. Hat er aber nicht gemerkt. Also diese Verbindung von Frömmigkeit und Bürgerlichkeit, die dann dazu führen, dass er also diese Idee der bestmöglichen Welt hat. Wenn ich sagen würde, das ist gerade nicht die Argumentation von Liebe, denn wenn Gott tatsächlich die beste Welt schaffen würde, dann gäbe es uns nicht, denn bessere als uns gibt es allemal. Ich erlaube mir das einfach so zu sagen, ich will niemandem zu nahe treten hier, aber einfach mal so. So dass also völlig klar ist, dass die Liebe nicht das Beste will, sondern antwortet auf ein Gutes, statt zu gucken, was da noch Besseres kommen könnte. Nicht? Und deswegen muss ich das eben auch wegnehmen für die Schöpfung. Es ist tatsächlich diese Welt und nicht eine beliebig bessere. Die einfachste Argument für das Bessere war demgegenüber, so von, bei mir für die Studenten zu sagen, jede Welt, die da ist, kann ich mir vorstellen, dass es einfach noch mehr davon gibt. Also noch mehr Liebende, noch mehr Weise, noch mehr Fromme, noch mehr Heilige oder eben noch Heiligere, noch Frömmere. Das geht auf jeden Fall. Deswegen, dann wären wir wieder bei der Sache mit der Geschwindigkeit, was Leibniz auch selber einsieht. Nicht? Dass ich das wegnehmen muss, sondern hier bin ich bei dem, also Liebe hat auch was mit diesem Das zu tun. Es wird eben nicht nach dem Was geguckt, denn das kann jederzeit gesteigert werden, sondern es wird nach diesem Das geguckt eigentlich, dass das dahin gehören würde. Und heute hat man es aber eben gerade immer nach der Optimierung. Das ist ja das Wort, was heute Selbstoptimierung in allem, auf allen Ebenen nicht mehr weggeht. Wo dann die Mädchen schon mit den Schönheitsoperationen in der Pubertät anfangen. Und auf all diesen Schritten, wo das hingehört, diese unglaubliche Selbstoptimierung, auch mit Mitteln für den Kopf und so Geschichten, wo das im Ganzen da ist, also ständig das Suchen nach Besserem, sodass dann tatsächlich diese Parodie da rauskommt. Drum prüfe ewig, wer sich bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Das ist dann die Formel, die an der Stelle dann gedreht ist. Das haben wir heute in unserer Gesellschaft. Dass man damit eigentlich leben muss. Ich habe gerade vorgestern noch mit jemandem gesprochen, eine junge Frau, die mich da so gefragt hat, wie das ist, mit dem einen, mit dem anderen, sagt, ja, man muss sich also dann offenbar durchringen, zu sagen, wenn dann hinterher dann doch der Passende kommt, das geht nicht. Ja, so können Sie es formulieren. Also irgendwo hört das dann auf und kann nicht mehr gehen. Gibt da keine, die äußeren Maßstäbe können es nicht sein. Guckt, aber das ist unter diesem Imperativ, der heute einfach in der Luft ist, ist das so selbstverständlich, dass also auch vernünftige, nette Leute also dann mit sowas anfangen. Schon merkwürdig. Ja, eben.
Solange ich in der Zweistelligkeit operiere, sage ich, okay, Positivliste, Negativliste, was ist länger?
So ist es.
Nur die Dreistelligkeit kann mir zeigen, ob es wirklich passt.
Ich meine auch, also es geht wirklich nicht anders. Ja.
Wenn es dann passt, dann merkt man, dass man vorher gar nicht so lange hätte nachdenken müssen,
weil so ist es.
Das nicht passt.
Ich finde, aber das lese ich nirgendwo, deswegen habe ich es jetzt auch angesprochen oder so, weil ich sage, also offenbar überlegen die das nicht mit. Also auch wenn man so guckt in diesen Fragen oder Ratgeberliteratur, so, das taucht. Jedenfalls, ich lese es nicht, ich habe es nicht gefunden. Sodass die Leute wenigstens das mal mit bedenken könnten oder so, dass das da mit hineingehört. Aber das wird gar nicht also mit eingebracht. Auch in Büchern so dieser Lebenskunst oder so, Schmidt oder so, taucht nicht auf.
Vielleicht muss es persönlich ausgedrückt werden.
Ja.
Oder werden.
Ja. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ja. Eben. Ja. Dann kommt der Einsiedler, bei dem er etwas abmerkt von der Einsamkeit. Ja, die Frage ist eben, wie einsam ein Einsiedler zu sein hat. Nicht? Das ist eben die Frage, denn wenn ich bei diesem Dreieck bin, dann ist es ja immer so, dass der Einsiedler, jedenfalls der christliche Einsiedler, ist immer für andere Leute vor Gott und er ist mit Gott für die anderen Leute da. Also das ist völlig klar. Außenstehende kriegen das nicht so ganz mit. Man hat auch so den Eindruck, dass das in dem Einsiedlertum im Asiatischen nicht dieselbe Gewicht hat oder so, obwohl es da ja auch dann natürlich die Bodhisattvas gibt, die ja sogar ja sich hier noch halten, weil sie anderen helfen wollen. Also es ist nicht so, als ob das da fehlte. Aber innerhalb so des Systematischen ist es schwierig, das da auch zu thematisieren. Aber für das christliche Einsiedlertum ist gar kein Problem. Die sind dafür und sind dann in diesem Dreieck, das ich da ja immer male, nicht Gott, ich, du. Und sie sind einerseits, bei denen entfällt dieser Gedanke, dass das Ich mit dem Du zusammen zu Gott geht, sondern hier steht dann im Vordergrund, das mit Gott auf die anderen zu gehen und für die da sein. Das ist also die Lebensform. Die andere Lebensform wäre, mit dem anderen auf Gott zu gehen, das wäre auch so die philosophische Position. Und die theologische oder seelsorgerliche oder zölibatäre oder wie man will, wäre das, mit Gott auf die Menschen zu gehen. Und das gehört da selbstverständlich dazu für die christlichen Dinge. Man kann an so jemanden denken wie Nikolaus von der Flüe, nicht? Das ist ja wirklich ein sehr schwieriger Fall, wo dann die Mutter mit dem 10. Kind auf dem Arm noch steht und ihn ziehen lässt. Aber wo dann schon die Gemeinde selber ein paar Jahre später ja die Arbeiten auf sich nimmt und dem die Klause bauen. Sodass der ja jemand ist, der auch für die Nicht-Katholiken in der Schweiz eine ganz wichtige Figur ist. Ich habe da irgendwann mal mit einer Gruppe von Priestern, deren silbernes Priesterjubiläum da gefeiert, so mit Besinnungstag, da habe ich das so unmittelbar da erlebt, dann auch die Klause da unten in der Ranft drin. Schon eine ganze Weile her. Wo das schon eindrucksvoll ist, wo die dann auch dem Nikolaus dazu schreiben, dass sie da, man könnte böswillig sagen, als Kriegsgewinner durch die Kriege gekommen sind. Nicht? Aber wo das zugleich auch nochmal würdig wird, denn er hat damals ja den Bürgerkrieg abgelenkt. Die waren schon dabei, sich aufzurüsten Dann hat er nochmal eine Botschaft geschickt und das ist dann unterblieben. Gleich schon beim einigermaßen in der Geburtszeit der Schweiz. Auch ein Einsiedler eben. Merkwürdig. Und dann wird es im nächsten Kapitel ja ganz europäisch, man wundert sich sehr, nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das da vorausgelesen haben, dieser längere Text, ich habe es ja nicht so mit der Politik, aber jetzt steht es also da, nicht? Kann man das ja angucken. Über alle diese nationalen Kriege, neuen Reiche und was sonst im Vordergrund steht, sehe ich hinweg, was mich angeht, denn ich sehe es langsam und zögernd sich vorbereiten, das ist das eine Europa. Bei allen umfänglichen und tieferen Menschen dieses Jahrhunderts war es die eigentliche Gesamtarbeit ihrer Seele, eine neue Synthese, eine neue Synthesis vorzubereiten und versuchsweise den Europäer der Zukunft vorwegzunehmen. Nur in ihren schwächeren Stunden oder wenn sie alt wurden, fielen sie in die nationale Beschränktheit der Vaterländer zurück. Dann waren sie Patrioten. Ich denke an Menschen wie Napoleon, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heine, Schopenhauer, vielleicht gehört auch Richard Wagner hierher. Also er sagt, es gibt so diesen Gedanken der Gemeinschaft, auf den das eigentlich zuläuft, was in solchen Geistern als Bedürfnis nach einer neuen Einheit oder bereits als eine neue Einheit mit neuen Bedürfnissen sich regt und gestaltet, steht eine große wirtschaftliche Tatsache erklärend zur Seite. Die Kleinstaaten Europas, ich meine unsere jetzigen Staaten und Reiche, müssen bei dem unbedingten Drang des großen Verkehrs und Handelns wirtschaftlich unhaltbar werden. Klammer auf, das Geld allein schon zwingt Europa, irgendwann zu einer Macht zusammenzuballen.
Da sind wir ja heute.
Das wollte ich ihm gerade sagen, nicht? Das kann sich also dann die Frau Merkel dann da als Spruch an die Wand hängen, ne? Mit ihrem Kampf für den Euro, ne? Dass das dort da ist, das ist schon verblüffend. Um aber mit guten Aussichten in den Kampf um die Regierung der Erde einzutreten, es liegt auf der Hand, gegen wen dieser Kampf sich richten wird. Er kann eigentlich nur Asien gemeint haben, denn Amerika war ja so wenig damals noch, das war nicht im Bewusstsein. Ich glaube, dass er das gemeint hat.
Also das wird mehr zum Europäischen noch dazugerechnet,
ja.
Stück des
ja. Amerika. Nicht damals noch so, das war so offen. Hat Europa wahrscheinlich nötig, sich ernsthaft mit England zu verständigen? Es bedarf der Kolonien Englands zu einem Kampf ebenso wie das jetzige Deutschland zur Einübung in eine neue Vermittler- und Maklerrolle der Kolonien Hollands bedarf. Niemand nämlich glaubt mir daran, dass England selber stark genug sei, seine alte Rolle nur noch 50 Jahre fortzuspielen. Es geht an der Unmöglichkeit, die homines novi von der Regierung auszuschließen, zugrunde. Und man muss keinen solchen Wechsel der Parteien haben, um solche langwierigen Dinge und so weiter. Man muss heute Soldat sein, um den Kredit nicht zu verlieren. Genug, wie in anderen Dingen, wird das nächste Jahrhundert in den Fußstapfen Napoleons zu finden sein. Das ist, und da geblickt auf das, was da war, mit rotem und braunem Terror, nicht?
Ja, gut, 50 Jahre später war England fertig.
Ja, ja.
England hat ja praktisch den Zweiten Weltkrieg verloren, weil es
so ist. So ist es.
Also ich meine, es war...
Ja, ja.
Hm?
Ja, ja. Nicht? Also es ist schon erstaunlich, was dort da ist, dass es hineingehört. Und dann meinte er, dass Öffentlichkeit und Parlamentarismus da nicht so zweckmäßig sei. Gut, da gibt es eine Menge Reden drüber.
Stimmt.
Ja, stimmt.
Und wir haben auch keine Öffentlichkeit.
Ja, eben. Wie soll die aussehen? Und da kommt jetzt eben, im nächsten Text sind wir dann wieder bei den Künstlern. In der Hauptsache gebe ich den Künstlern mehr Recht als allen Philosophen bisher. Sie verloren die große Spur nicht, auf der das Leben geht. Sie liebten die Dinge dieser Welt, sie liebten ihre Sinne. Entsinnlichung zu erstreben, das scheint mir ein Missverständnis oder eine Krankheit oder eine Kur, wie sie nicht eine bloße Heuchelei oder Selbstbetrügerei ist. Nicht? Also das ist tatsächlich bis in die Kirchen hinein, damals halt die bürgerliche Situation, in der dann ja auch so jemand wie Freud dann eben auftritt und was Neues entwickelt, muss man schon mitsehen. Ich wünsche mir selber und allen denen, welche ohne die Ängste eines Puritanergewissens leben dürfen, eine immer größere Vergeistigung und Vervielfältigung der Sinne. Ja, wir wollen den Sinnen dankbar sein für ihre Feinheit, Fülle und Kraft und ihnen das Beste von Geist, was wir haben, dagegen bieten. Das ist tatsächlich das, was in meinen Augen Leib heißt. Eben genau dieses Zusammenschauen, eben nicht Geist und Körper und das Auseinandernehmen, sondern Leiblichkeit. Und wer das genau gemeint ist, und dann nur unter dieser Rücksicht ist dann zu lesen, was da priesterlich und metaphysisch heißt, dass es tatsächlich hier eine Missachtung gibt und eine Befangenheit, die bis heute reicht. Also ich finde zum Beispiel eben in meiner Kirche ist sehr verwunderlich, dass da eben Rom einen neuen Text eingeführt hat, da, ich hatte es glaube ich schon mal angesprochen, wo jetzt zu Maria noch ergänzt wird und ihr Bräutigam Josef, als ob das der Bräutigam wäre, es ist ihr Mann. Da hat sie ja geheiratet. Er war die Frage, sie zu entlassen, also so steht das in den Texten und dann wird er belehrt von dem Engel und dann sagt er also, ich heirate sie. Was soll das heißen, Bräutigam? Nicht? Das ist schon verwunderlich. Und das ist jetzt neu eingefügt in die Liturgie, also vor dem Vaterunser am Ende des Kanon. Dass man sagt, was soll das da? Also wir haben diese Verketzerung nicht mehr nötig. Es ist ein Merkmal der Wohlgeratenheit, wenn einer gleich Goethen mit immer größerer Lust und Herzlichkeit an den Dingen der Welt hängt. Dergestalt nämlich hält er die große Auffassung des Menschen fest, dass der Mensch der Verklärer des Daseins wird, wenn er sich selbst verklären lernt. Das kann man natürlich ja nochmal nehmen und zusammenhalten mit dem Text auf anderthalb Seiten, also auf zwei Seiten vorher, von dem leidendsten Tier und von der Verachtung des Menschen und seiner selbst. Nicht? Da haben Sie wieder so die beiden Gegensätze, die er immer selber hier anspricht. Genau darum geht es. Statt Verklärer, aber Verklärung kann man ja richtig verstehen. Verklärung heißt ja nicht, dass es verzaubert wird oder verkitscht oder verhübscht wird, sondern dass es in seiner Wahrheit sichtbar wird. Das ist ja eigentlich also diese Bedeutung der ursprünglichen Begriffs von Verklärung, wenn ich es also anwende, das ist ja zunächst mal ein Ausdruck aus religiösen Sprache, aus der biblischen Sprache. Und Verklärung auf dem Tabor ist genau nicht etwas also Überstiegenes, sondern es ist das Sichtbarwerden der Wahrheit. So wie Albert der Große sagt, die Schönheit ist Splendor formae, es ist der Aufglanz dessen, was etwas ist. Forma ist ja diese Grund, ist ja Morphä, also das Was-Sein, die Causa Formalis. Und der Aufglanz dieses Was-Seins, das ist die Wahrheit, die Schönheit. Nicht die Wahrheit, die Schönheit. Deswegen der Streit, Pater Lotz, der hier gelehrt hat, der hat die Schönheit mit zu den Transzendentalien gezählt. Ich habe mich immer mit ihm gestritten, habe gesagt, das leuchtet mir nicht ein. Denn ich kann zwar sagen, alles, was ist, ist wahr, weil Wahrheit einfach sagt, erkennbar und sichtbar. Aber Schönheit ist ja nicht einfach bloß erkennbar, sondern Schönheit ist ja der Splendor veri. Und wenn ich also sagen würde, Schönheit ist ein Transzendentale, dann habe ich eigentlich diese Ausnahmesituation des Schönen weggenommen. Das kann ich natürlich machen. Ich kann sagen, weil alles gewollt ist, ist alles schön. Das kann ich natürlich vertreten.
Ja. Sei. Ja. Dann hat er die Lösung, seine Lösung war dann, also wo er die Ästhetik aus der Unterdifferenz versucht hat. Seine Lösung war ja die, das Pulchrum sei unumwehrend und monumentalte. Mhm. Also quasi, ja. Sagen, klanglos einkassiert.
Eben, also, also war es doch nicht so ganz umsonst, dass ich da heute gefragt habe. War sehr spät, ja. Denn in den Texten, die habe ich zum Teil eben auch noch also rezensiert und dann eben die Fragen auch dort gestellt. Da hat er offenbar darauf reagiert. Ah ja. Also das ist die Frage. Nicht? Man kann es so formulieren, bei mir bist du schön, also was geliebt ist, ist schön. Und wenn alles geliebt ist, weil lieben ja heißt volo ut sis, ist alles schön. Man kann es schon so sagen. Aber wenn ich festhalte, diesen Begriff von Albert, dass es der Splendor veri ist, nicht? dann wird es wieder etwas schwierig. Und deswegen wahrscheinlich muss man auf so eine Lösung kommen, wie er dann das so zu führen. Aber nochmal, Verklärung heißt also zunächst mal nicht Verhübschung oder Verdrehung, sondern sichtbar machen, was es eigentlich ist, was normalerweise verdeckt ist. Und in diesem Sinn von Verklärung meine ich, ist tatsächlich, das ist der großartige Dienst der Kunst, das zu machen, uns also das zu zeigen, diese Sichtbarkeit, die richtigen Augen zu haben. Und deswegen gehört ja auch dieser Begriff hin, bis hin zu diesem berühmten Begriff des Raphael ohne Hände, dass der Künstler durch die Augen gemacht wird und nicht durch die Hand. Das taucht ja immer wieder auf als Gedanke der Raphael ohne Hände.
Und dass das im Dasein schon drin ist.
So ist es. Es ist drin, also, und es muss noch rausgeholt werden.
Die Selbstannahme ist gut.
Ja, das wäre es.
Sich angenommen.
Ja.
Aber das ist eigentlich als Möglichkeit schon im Dasein drin.
Ja, ist drin. So macht er, ja. So sagt es ja auch, also der Michelangelo in einem seiner bekannten Sonette, nicht, wo er sagt, es steckt eigentlich schon drin, und man muss es nur rausholen. Und die Hand, die dem Geist gehorsam ist, sagt er, Ubitische, die holt es heraus.
Wie sehen Sie da die Funktion des Bewusstseins? Weil ich meine, das ist ja auch ein bewusster
Vorgang. Ja, in eine Mischung von beidem. Also erstmal, ja. Bewusstsein gehört dahin, ich muss ja gucken und das tun. Auf der anderen Seite haben wir ja immer noch mal darauf hingewiesen, dass es eben hier ein Naturgeschehen ist und nicht ein pures Bewusstsein. Also pures Bewusstsein ist also Intelligenz oder so etwas und Talent, aber wirkliches Genie geht über das Bewusstsein hinaus. Weil das kommt jetzt darauf an, wie man Bewusstsein denkt. Also die Tradition denkt Bewusstsein als Selbstbewusstsein. Einer der berühmtesten Texte ist sicher der Text aus der Summa Contra Gentes von Thomas, wo er aufzählt die Schichten und die Formen der sogenannten Reditio. Er sagt, eine Pflanze kommt schon ein bisschen zu sich zurück, das Tier mehr, der Mensch hat die Reditio completa. Der ist zunächst mal ja draußen mit seinen Sinnen bei den Phänomenen, bei den Phantasmata, hieß das dann da im Mittelalter, und dann kommt man wieder zu sich zurück. Nikolaus von Kues beschreibt das ja extra so, da sitzt der Geist, sitzt als Wissenschaftler im Turm und schickt durch 5 Tore seine Botschaften raus, also die 5 Sinne, und die kommen zurück und er schreibt das in sein Buch rein. Das ist das Bild, was Nikolaus Cusanus dafür hat. Das heißt, ich bin erstmal draußen und dann kommt die Reditio completa, in der ich das ganz in mir hineinhole und dann kann ich das im Verbum internum mir sagen und erholen, und das ist der eigentliche Ursprung der Sprache. Also die fangen nicht dialogisch an, ich rede jemanden an, sondern der erste Form ist das Verbum internum, was sie dann ja auch in Gott finden, in dem nämlich da der Sohn immer schon das Verbum internum ist, in Gott selber. Nicht in Wort zu wählen, anders hin, sondern in sich selber. Da fehlt ihm noch die Dialogik, die ihm erst später kommt und die mir so also wichtig ist. Die fehlt da erstmal noch. Aber dieser Gedanke ist der, ich bin also erstmal draußen und komme in mich hinein. Und das war dann einer der Gründe, warum eben bis hin zu Josef Bernhard zum Beispiel, das war so eine große Gestalt hier in Süddeutschland, der war ein Priester, der dann als Kaplan also geheiratet hat. Das war damals noch was ganz Fürchterliches, das kam normalerweise nicht vor, war aber sehr bekannt als literarischer Schreiber. Es gibt von ihm eine sehr schöne Übersetzung der Confessiones zum Beispiel, auch so als Taschenbuch in der doppelten Ausgabe. Der schreibt in einem seiner Bücher, dass also nach dem Geschlechtsvollzug der Mensch also ganz betroffen und betrübt erwacht, dass er das Beste in sich erstmal verloren hat und unter sein Niveau gefallen ist und erstmal wieder sich aufbauen muss oder so ähnlich. So Sachen waren da zu lesen aus dieser Vorstellung, weil man eben davon ausgeht, obwohl er vorher zitiert, er Thomas, dass Thomas an einer Stelle schreibt, es ist nicht unvernünftig, wenn die Vernunft in einer vernünftigen Situation sich zurücknimmt. Da führt er 2 Dinge an, erstmal den Zorn, den gerechten Zorn und dann eben den Geschlechtsvollzug. Dass Thomas das also da auch als möglich sinnvoll oder so noch betrachtet. Aber dann, Bernhard sagt dann ganz scharf, das ist also ein Schmerz, der uns trifft, ein Verlorensein des Höchsten oder so, wozu ich immer gesagt habe, ja, wenn ich Bewusstsein denke, bloß als Reditio, als Selbstbewusstsein, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn ich sage, die höchste Form von Bewusstsein ist nicht das bei sich sein, sondern das außer sich sein. Die Ekstase, das Selbstvergessene, sich vergessen haben im Blick auf etwas oder jemand, das nicht ich ist.
Ja, und gerade dieser Vorgang macht ja schön.
Genau, also genau, das ist er ja. Eben. Und das ist aber schon eine merkwürdige Befangenheit, die da in, das ist nicht spezifisch christlich, sondern das ist spezifisch menschlich. Dass das deswegen auftaucht mit dieser Befangenheit gegenüber diesen Dingen und die besonders stark eben tatsächlich die Befangenheit gegenüber der Sexualität ist. Weil ich also Person und Vernunft denke als bei sich sein, statt bei der Möglichkeit wissend, aber selbst vergessen, außer mir zu sein. Es geht nicht um Drogen, geht nicht um Rausch, sondern es geht um diese Form des Sich-Vergessen-Habens, weil man erfüllt ist von. Und das wird da nicht bedacht.
Ja, das kann ja jeder merken, wer also die so. Zeit nur bei sich ist und dann kriegt er einen Auftrag von außen, geht aus sich raus.
So ist es. Ist sofort da, genau das.
Also, eben. Stellt sich ein.
Eben, das ist das, was er hier mit dem Einsiedler beschrieben hat. Nicht? Wenn das da fehlt, dieses aus sich herausgehen in der Form, dann fehlt was. Das hat er schon richtig beschrieben. Also ich muss tatsächlich erfüllt sein von etwas. Der Exupéry schreibt im Kleinen Prinzen, der geht, der hat es, dass die Rose, seine Rose da auf dem, dass sie in ihm leuchtet wie in einer Lampe. Nicht? Also den trägt da, damit er sich von der Schlange beißen lassen kann. Nicht? Da sagt er, also es leuchtet in ihm wie in einer Lampe. Oder so. Das ist genau das Bild, was hingehört. Bitte? Genauso. Ja. Ja, ja, nur dazu eben. Also es ist überall, also dieser wirklich selbe Punkt, dass man doch meint, das ist das Problem, das Risiko von Bewusstsein, dass man tatsächlich sich dann zum Mittelpunkt machen kann. Und das finde ich ja, also das hatten wir ja beim letzten Mal auch angesprochen gehabt, dass das ja in der deutschen Sprache noch stärker ist, finde ich, als in anderen Sprachen, weil wir zu wenig die Möglichkeit haben, wenigstens das Ich zu deklinieren. Nicht? Wir sagen immer ich. Ich bin da, ich tue, ich mache. Ich in der Mitte der Welt, wie ich da immer sage. Was mir nah ist, groß, auch wenn es klein ist. Was mir fern ist, klein, auch wenn es groß ist. Und was ich nicht sehe, ist gar nicht da. So, dass ich einmal einen Aufsatz geschrieben habe, dass ich als du, eigentlich bin ich ein Du, aber das regt die Leute dann nochmal wieder auf, wie ich festgestellt habe. Während in anderen Sprachen kann ich eben sagen, that's me. Oder wie Levinas, me voici, c'est moi. Also ich habe ein Mich, von dem ich reden kann. Wenn ich ein Mich bin, bin ich nicht die Mitte der Welt. Sondern, und wenn ich ein Du bin, bin ich nicht in der Mitte meiner Welt. Sondern da bin ich am Rand der Welt von jemand anderem.
Also habe ich es richtig verstanden? Also das Bewusstsein führt auch dazu, ans bei sich hängen zu
bleiben. Das ist die große Gefahr.
Übertreibung.
Genauso.
Und auch
genau das.
Als Gefahr.
Und das meine ich, kann man, das ist mir eben aufgegangen, wirklich an meiner Arbeit damals mit Hegel, dass das Du eigentlich der Umweg zum Ich ist und dass das auch in den Bildungsromanen so aussieht. Ich weiß, es hat dann ein Vater von einem Mitschüler von mir hat ein Buch geschrieben, das hieß Heimkehr, Frucht der Abenteuer. Das ist genau dieses. Also ich gehe zum Du, aber will eigentlich beim höheren Ich wieder ankommen. Also ich, so wie der Goethe, man pflückt dann rechts und links die Blümchen und dafür dürfen die dann im nächsten Gedicht vorkommen oder so. Aber entscheidend ist, dass der andere eine Sprosse ist auf meinem Weg von meinem kleineren Ich zu meinem größeren Selbst. Also der andere dient mir da zu diesem Weg. Und das, finde ich, machen also unsere großen Romane damals, also die Heimkehrfrucht der Abenteuer. Und das macht eigentlich Hegel. Am Ende kommt der Geist zu sich zurück, Schluss, berühmter Schluss von der Phänomenologie des Geistes. Und aus diesem Geisterreich schäumt ihm die Unendlichkeit. Ne, er hat alles gesammelt und wir sind dann die Sektperlen im Glas des Absoluten, das sich zum Geburtstag zutrinkt. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Und dann kommt nur der Marx und dreht das um und sagt, nein, nein, also Gott ist die Sektperle in unserem Glas, wir haben das überholt und machen das so. Ne? Aber im Hegel läuft es so rum, dass der Geist am Ende bei sich ankommt Und da sagte dann Tante Molis, er hat so viel Mühe, hat es gemacht, Rom zu gründen, heißt es nämlich im Original, nicht? Sagte, dass der Geist zu sich gekommen ist. Die ganze große Geschichte des Geistes, der zu sich kommt. Und dieser Weg über das Du zum Umweg, das lese ich noch in dem Buberschen Satz, dass also das Ich also am Du zum Ich wird. Anstatt dass das richtig heißen müsste, als Du eines Du komme ich zu meinem Ich-Bewusstsein. Aber nicht so, dass ich da irgendwie am Du, also dann bei mir ankomme. Bis in die Zölibatsdiskussion, wo die Leute immer dachten, ja, man muss doch reifen oder so. Wo ich dachte, dafür sind die Mädchen, Frauen nicht da, dass ihr daran reift, einfach so, sondern das kann nicht stimmen. Nicht? Also diese Vorstellungen, wo das dann auftauchte. Also einfach die Instrumentalisierung des anderen. Heute nennt man das Spiegel. Es ist dauernd von Spiegel die Rede. Wir leben ja in einer Zeitalter des Narzissmus. Nicht? Das, die Mutter spiegelt das Kind und das Kind spiegelt die Mutter und der Liebende die Geliebte und umgekehrt. Alles ist bloß sofort am Spiegeln. Nicht? Und dann ist das natürlich wie auf dem Karneval oder wie auf der, wie heißt das da, auf der Wiesen da, nicht? Im Spiegelkabinett. Da ist einfach nichts mehr greifbar. Der sagt eben, nur am Du wird das Ich, kommt das Ich zu sich. Das meint er natürlich völlig richtig und gut. Aber ich sage, es liegt, bei ihm klingt es auch immer noch so und der Missbrauch liegt ganz nahe, zu sagen, aha, ich brauche also das Du, um bei mir anzukommen. Und das habe ich in vielen Diskussionen immer wieder erlebt, in einzelnen Beratungssituationen und dergleichen, wie in Diskussionen auf dem Podium oder wo auch immer, dass das so in uns drin steckt, in uns allen irgendwie, zu sagen, ich bin da drauf, ich muss diese Erfahrung machen, ich muss das mitkriegen, um oder so. Weil darum geht es, Börek auch, der sagt, Gedichte sind Erfahrungen und da muss man eben die Erfahrungen machen, damit man also das machen kann oder tun. Und dafür muss man alles Mögliche erleben, bis dorthin, dass es ja Fälle gab, dass, wo ein Jugendlicher einen anderen erstochen hat, weil er sagt, ich muss mal erleben, wie das ist, wenn das Messer so in die Haut reingeht. Nicht? Das ist schon eine Reihe von Jahren her, aber es merken, ich habe es mir gemerkt, weil das war wirklich erschreckend, dass das dann die Antwort war an so einer Stelle. Nicht? Also dieses Plädoyer für das Recht auf Erfahrungen im Sinne der Reifung. Das begegnet mir ständig. Und jemandem da klar zu machen, nein, du musst den Mut haben, auf was zu verzichten, deine Reifung ist nicht das Höchste. Sonst kommt es auf an, wen du da verletzt oder beschädigst oder noch Schlimmeres, nicht? Dann sind die Leute verwundert.
Ja, die Erfahrung hindert ja praktisch das Weitergehen.
Ja, ja.
An dem Punkt, da so ist. Dann kommt wieder auch noch, dann
eben.
Ja. Zu erfahren, wie es ist, vergewaltigt zu werden.
So ist es.
Und das macht man dann angeblich reifer.
Ja, ja.
Weil man Erfahrungen sammelt. Ja. Das ist der reine Nihilismus. Ja.
So ist, ich meine das überhaupt, ja, ja. Also für die Esoterik meine ich, ist das, vielen Dank, sehe ich das wirklich als grundsätzlichen Ansatz, ob ich eben entwerfe so etwas wie die richtige Antwort geben, das ist ja mein Zugang zu Antwortberufen sein, die richtige Antwort geben, oder ob ich sage, ich muss mich bilden. Und die sagen ja, bilden, das ist ja das Einzige, was ich auch machen kann, denn was ich hier schuld bin, kann ich ja im nächsten Leben nicht, was soll ja heißen, ich arbeite das ab, wo ich gar nicht weiß, dass ich das heute war und damals nicht weiß und so. Sondern es gibt ja nur Sinn, wenn ich sage, ich habe das Klassenziel nicht erreicht, ich muss nochmal die Klasse wiederholen, um den Lernstoff aufzuholen. Also es geht nur um die eigene Bildung und so wird ja auch immer wieder auch Moral beschrieben oder Anständigkeit. Ich muss also Kosmetik an meiner Seele betreiben, ich muss aus mir was Ordentliches machen und dem wird alles zugeordnet. Während im anderen Bild geht es nicht um mich da in den Sinn, sondern es geht darum, die richtige Antwort zu geben. Das ist das, was ansteht. Und sonst gar nichts. Und das ist so gut wie weg, auch bei Christen, denn diese Idee ja mit der Wiedergeburt ist ja, man sagt, es ist ein Drittel inzwischen, also der europäischen Christen, die das also da daran glauben oder so. Jedenfalls bin ich immer froh, wenn ich bei einer Tagung nicht auf sowas gestoßen werde oder bei einer Bildungsveranstaltung, weil das immer unangenehm wird. Die regen sich dann immer auf die Leute, wenn ich sage, das gibt es nicht und das darf nicht sein oder so. Das wird sehr unerfreulich immer. Muss dann halt sein, aber ich bin froh, wenn es nicht ist. Nicht? Man darf nicht kneifen, aber Und das, meine ich, steckt dahinter. Also der Umweg, der andere als Umweg, das andere zu mir. Und dann sage ich immer, wenn das stimmt, was in der Schrift steht, dass wer sucht, der findet. Wer also sich sucht, findet nur sich. Da hat er aber was, denke ich mir dann, wenn das dabei rauskommt. Nicht?
Das mit der Wiedergeburt, also auf Nietzsche bezogen, das ist ja dann von dem, was er spricht, der schwache Buddhismus, man nimmt sich das, was weniger Schmerzen macht.
So ist es, ja, genau so.
Also jetzt habe ich Wiedergeburt und dann ist das jetzt schon verflacht.
So ist es, ist schon weg. Und das kann doch, das darf einfach nicht stimmen. Stimmt ja auch nicht. Also das muss man sehen. Und das alles meinte ich jetzt hier mit Verklärung, weil das ja ein Punkt ist. Es gibt ja also, Verklärung war ja das Wort von Dentau für den Weg zu der modernen Kunst. Der war also begeistert von den Brillo-Boxes vom, wie hat er noch geheißen, da in Amerika. Der hat so die Kisten, das waren also Holzkisten und in denen waren Drahtschwämme drin, 2 Dutzend Drahtschwämme oder so. Und diese Kisten hat er jetzt nicht als diese Kisten jetzt zur Kunst gemacht, sondern er hat erstmal, bitte? Nein, nicht Brillau. Brillau hießen diese Drahtdinger da. Mir fällt im Moment halt der Name von dem Typ nicht ein, vielleicht fällt er mir noch ein. Dann hat er also diese Kisten nachgebaut, nicht nur eine oder so, sondern hat sie also nachbauen lassen und hat dann mühsam die Kisten von außen bemalen lassen mit dem Muster, das da drauf war. Und die hat er dann eben ausgestellt. Und hat ihm gesagt, die sind jetzt eben verklärt und davon war dieser Dentau, dieser Künstler so begeistert, bei uns das Buch erschienen, das war vor 30 Jahren, ja, Anfang der 80er Jahre ist das erschienen, wo er das so darlegt und sagt, das ist der Form, knüpfte dann wieder an, natürlich an die Readymades dann oder so, die es vorher schon gab und sagte, das ist die Leistung der Kunst, also diese Verklärung der Dinge zum Empörung und zur Wut des armen Künstlers, der tatsächlich das Design dieser Kisten gemacht hatte und damit sein Geld verdiente, der war auch ein Künstler, gehörte mit zu diesen metaphysischen Abstrakten oder so und konnte von seiner Kunst allein nicht leben, also war er da der Designer und hat diese Kisten gemacht, der hat natürlich nichts da an Geld gekriegt, sondern so, sondern der andere hat diese seine Holzkisten, die dann nachgemacht waren, noch nicht mal aus Papier, sondern eben aus neuem Holz und alles wieder gemacht, nochmal verklärt, das sollte dann Verklärung heißen. Und da ist natürlich nur ein Schritt dann zur Verhübschung oder zur Diktatur, was jetzt ein Kunstwerk sei oder so ähnlich. Und dagegen, meine ich, müsste eben dieser Gedanke hingehören, dass Transfiguration eigentlich heißt Erklärung und Verklärung zur Kenntlichkeit. Außerdem wird deutlich, meine ich, das wäre auch ein Gedanke, den man nicht vergessen sollte, dass man das Leiden verklären kann, aber dass sie das Böse nicht verklären können. Man kann das Leiden verklären, das geht nochmal, so wie also dann die Rede ist von den verklärten Wundmalen des Auferstandenen. Nicht? Das hat nochmal eine Gestalt, aber ich kann nicht das Böse verklären. Dann bin ich endgültig also dahin und das ist das, was ja dann nochmal bei Hegel geschieht, wenn er sagt, das Böse ist nicht das, was nicht sein soll, sondern das Böse ist nur das, was nicht bleiben soll. Also es ist ein notwendiges Zwischenstadium. Das gehört einfach mit dahin. So versucht er das große Ja zu formulieren, dass alles seinen Ort hat. Und dann wird er hier übersehen, dass das Böse wirklich das ist, was von vorn bis hinten und vorher und nachher und immer das ist, was nicht sein darf. Auch im Nachhinein nicht. Während es da ja auch bei Meister Eckhart einer der verurteilten Sätze auch in diese Richtung geht, dass er sagt, man darf nicht bereuen, was geschehen ist oder so, ist einer der verurteilten Sätze. Dass dann also auch eine Verfehlung, eine Felix culpa werden kann, das lässt sich schon sagen, solange man nicht sagt, dass das besser ist als die Unschuld. Das ist dann nochmal der Missbrauch, nicht? Aber im Ganzen finde ich den Ausdruck selber so gefährlich, dass man den besser streichen sollte.
Die Felix Culpa?
Ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass eben der Hauptstrom der christlichen Tradition meint, dass die Inkarnation eine Antwort auf den Sündenfall ist. Obwohl ich meine, wenn man nur ernsthaft sich mal die Frage stellt, ob das stimmen könnte, müsste man eigentlich einsehen, dass das unmöglich sein kann. Sondern, dass da Scotus recht hat, dass das der Sinn der Schöpfung überhaupt ist. Dass eigentlich diese Hochzeit von Himmel und Erde sein soll. Und dass er das Besondere nur ist, dass er es beibehält, obwohl er weiß, dass es eine Bluthochzeit wird. Also, aber der Hauptstrom, und das hängt in meinen Augen damit zusammen, dass Menschen, die leiden und im Unglück sind, in der Gefahr sind, um sich zu kreisen. Dass dann der Mensch bloß um sich kreist und um seine Erlösungsbedürftigkeit und alles von dort her entwirft. Das ist aber nicht richtig. Genau wie für viele, also auch in der Tradition, die Kirche in erster Linie eine Heilsanstalt ist, wie der Ausdruck heißt. Wenn ich behaupte, sie ist erstmal eine Versammlung von Leuten, die das Heilige preisen. Anbetung als Spitze. Das wird aber nicht gesehen, sondern im Bewusstsein, weil sich uns unser Unglück aufdrängt, haben wir in erster Linie also die Erlösung und die Befreiung im Kopf und schieben dann eben auch die ganze Heilsgeschichte, die deswegen auch so heißt, auf diese Linie. Und dann wird die Christologie ganz verschluckt von der Soteriologie. Und in den schärfsten Formen haben sie es dann ganz ausdrücklich. Das der einen gibt, der war früher SVD, also steiler Missionar, und hat sich dann ja so verabschiedet und ausdrücklich sagt, er ist nicht mehr theozentrisch und nicht christozentrisch, er ist soteriozentrisch. Es geht also nur um das Heil in der Mitte. Und Gott ist, das ist dessen Geschäft, uns da halt das Heil zu geben. Das ist eine raison d'être. Und das kann es ja nun wirklich nicht sein. Aber wenn Sie das mal ansprechen, dann sind immer viele Leute, das war doch selbstverständlich, ist doch immer so. Sind dann ganz verwundert. Behaupten, dass das nicht stimmt. Und dass ich das ändern muss und auflösen muss. Dann hat den Hauptstrom, also auch, der dorthin gehört. Und da muss man das so entwerfen. Und dann kommen so Bilder heraus, dass man sagt, aha, man muss sich daneben benehmen. Und dann kann man sich ja auch fragen, wer zum Beispiel, wenn Sie so überhaupt als religiöse Gespräche führen, und Sie kämen zum Beispiel auf diese beiden Söhne da, beim Geschichten vom verlorenen Sohn, wie man heute sagt, dem liebenden Vater, wer identifiziert sich schon mit dem älteren Sohn? Sondern alle sind natürlich für den Jüngeren. Also erstmal macht man ordentlich einen drauf, dann kommt das Zwischenspiel mit den Säuen, das ist nicht so schön, aber zu Hause wartet ja schon der Ring und das Kalb und alles ist wunderbar, statt dass man spießerisch da immer zu Hause sitzt und anständig ist. Nicht? Also das ist noch doch viel toller. Das ist wie beim Skispringen, man muss erstmal runter, damit man dann wieder hoch kann. Nicht? Und das ist also dann die Form, so wird das dann gelebt und vollzogen. Und dann verstehen die Leute unter Felix Culpa, also das gehört sich so und hinterher wird man doch belohnt auch, anstatt zu sagen, das gehört sich nicht. Das heißt, es fehlt der Unterschied zwischen Schuld und Sünde, um es mal so auszudrücken. Sünde heißt die Schuld Gott gegenüber und das erschwert die Sache um eine ganze Potenz, wovon der Schuldige nichts weiß, nämlich diese Gemeinheit gegenüber der freien Freigebigkeit eines schlechten, gönnenden Gottes. Das ist eine neue Form. Also ich bin dann normalerweise schuldig, klar, gegenüber dem Schicksal, gegenüber anderen Menschen oder der Umwelt oder was weiß ich, aber eben nur schuldig. Bei der Sünde kommt eine völlig neue Dimension dazu, ein unglaubliches, uneinholbares also Versäumnis gegenüber dem unglaublich freigebigen Schöpfer. Wer an den glaubt, kriegt das also eine ganz neue Note, von der sich ein Schuldiger überhaupt nichts träumen lässt. Das muss man erst mal mitsehen. Und dann kommt erst aber der nächste Schritt, dass auf der anderen Seite jetzt diesem Sünder etwas ermöglicht ist, wovon der Schuldige nichts weiß, nämlich Vergebung. Das ist dann nochmal eine Potenz draufgesetzt. Also ich habe erstmal diese Potenz Sünde gegenüber Schuld, das ist nicht einfach dasselbe. Und jetzt kommt nochmal diese Potenz drauf, Vergebung. Und das ist dann, auch das hört man normalerweise nicht oder liest man nicht. Dass das nun mal also solche Dimensionen annimmt. Und das kann man ja auch erstmal auch Nichtgläubigen erzählen einfach, damit die mal verstehen, was da eigentlich hingehört. Aber das kriegen die gar nicht erzählt, weil das die Christen auch zu wenig bedenken. Nicht? das müssen wir nochmal extra aufnehmen, was da nochmal möglich ist. Und da hineingehört.
Also, aber es ist ja doch anscheinend dieser Plus, wenn also der Wölderlin sagt, der höchste Gott, der sehr dich liebet, also wenn einer in diesem Licht steht, dann ist er ja auch...
Da müsste es auftauchen.
Ja, dann braucht er nicht den Rückgriff jetzt zum Gefühl, was eigentlich auch zu Schuld, das ist ja nicht mehr...
So ist es. Ja, das muss ihr, da brauche ich nicht mehr davon zu reden, weil das tatsächlich in der Sünde eben drinsteckt als der entscheidende Punkt und diese Möglichkeit der Vergebung. Was mir auch im Nachhinein nicht erlaubt, von glücklicher Schuld zu reden. Also ich glaube nicht, dass Petrus von glücklicher Schuld reden würde. Und er sagt, wie schön, ich habe meinen Herrn da verleugnet, darauf hat er mich so angeblickt, wie er von Kaiaphas an mir vorbeiging und in mir den Brunnen der Tränen entriegelt hat und aus mir einen neuen Menschen gemacht hat oder so. Ich glaube nicht, dass der davon glücklicher Schuld sprechen wird. Der Petrus sagt, das hätte niemals passieren dürfen. Natürlich kann er sich dann nicht immer in seiner Schuld suhlen, sondern vergeben ist vergeben und das gehört dann auch entgegenzunehmen in aller Demut, völlig klar. Aber gewusst ist es, und gehört damit hinein, nicht? Und taucht dort auch bis in das Spiel der beiden Worte für Liebe, die in dem Gespräch von Jesus und Petrus da auftauchen, die ja dann Benedikt in seiner Enzyklika also zum Thema gemacht hat, auch mit einmal Phileo und einmal Agapao, nicht? Dass das da auftaucht. Also da kommt nochmal eine ganz neue Dimension hinein, die ich aber hier auch nicht sehe. Das ist ja eigentlich ein Pfarrerssohn oder so. Aber das hat er auch nicht irgendwie mitgekriegt, kommt mir vor. Jedenfalls habe ich es bei ihm also nicht gelesen.
Sind wir auch regelmäßig betont, dass der Vater dem jüngeren Sohn entgegengeht, aber dass der Sohn erstmal nach Hause zurückkehren muss?
Ja, eben.
Weil das steht ja wirklich evident
drin. Ja, ja, das wird auch immer weggelassen. Ja, ja. Gut, er läuft ihm entgegen, aber eben, er ist ja schon mal los. Ja, weil er schon gekommen ist, genauso. Ja. Ach ja, also, dann geht es über die Frauen, das ist ja eines seiner Themen, das ist halt immer so, wie es ist. Der Gedanke, dass, wenn Sie nur den Schluss rausnehmen von dem Text auf der Seite 155 in der Mitte, dass bisher das Weib am meisten von den Weibern gering geachtet worden ist, das stützt ja nur das, was wir miteinander da bedacht haben, hinsichtlich des der Selbstverachtung, des Selbsthasses auf der Seite 152, nicht? Das ist einfach nochmal derselbe Gedanke von der anderen Seite her. Weil mit dem Wissen, was das heißt, klar, damit ist das deutlicher gewusst. Und dann geht es wieder über den Willen, der ihn so beschäftigt, immerfort. In jedem Wollen ist eine Mehrheit von Gefühlen vereinigt. Das Gefühl des Zustandes von dem weg, das Gefühl des Zustandes zu dem Hin, das Gefühl von diesem Weg und Hin selber, das Gefühl der Dauer dabei, zuletzt noch ein begleitendes Muskelgefühl, welches auch ohne, dass wir Arme und Beine in Bewegung setzen, durch eine Art Gewohnheit, sobald wir wollen, sein Spiel beginnt. Wie also das Gefühl, und zwar vielerlei Fühlen, als Ingredienz des Willens anzuerkennen ist, so zweitens auch noch das Denken. In jedem Willensakt kommandiert ein Gedanke, man soll ja nicht glauben, diesen Gedanken von dem Wollen selber abscheiden zu können, wie als ob dann noch Wollen übrig bliebe. Ja, ich denke, Sie würden mir auch zustimmen, wenn ich sage, zunächst mal stimmt das. Das ist also sehr gut beschrieben, das ist so, das ist da. Und man könnte als Zweites sagen, dass es tatsächlich ein bisschen zur Scholastik gehört hat und etwas auf die Dauer wirklich ennuierend ist, dass die alles so sehr in so verschiedene Vermögen auseinanderlegen. Zum Beispiel beim Gewissen, wenn Sie sich erinnern, wir haben gesagt, es gibt ja zwei Gewissen, also für die, das Urgewissen, Prinzipiengewissen und das Normengewissen, wo ich sagen würde, das sind nur zwei Dimensionen an einer Sache. Die haben für alles einen neuen Namen eingeführt und so behandeln die dann natürlich auch für sich das Erkennen und das Wollen nebeneinander und fragen, was ist zuerst. Und dann ist das bei Thomas natürlich sehr schön verwickelt. Einerseits kann ich nur wollen, was ich erkannt habe, andererseits kann ich nur erkennen, was ich will. Da muss ich das Wollen selber erkennen und das Erkennen wollen. Das gibt es ja alles, diese ganzen Verschränkungen, wo man den Eindruck haben kann, das sind dann zu sehr so Einzelwirklichkeiten, statt dass die zusammengedacht werden. Also da hat er sicher recht, dass er sagt, das müsste man anders denken. Und deswegen ist das auch ein Punkt, warum die Scholastik dann irgendwann eben zum Ende gekommen ist, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, innerhalb der Kirche. Dass man sagt, das ist zwar gut für schulmäßiges Lernen und für die Examina und die Prüfungen, dass man die Dinge sauber so nebeneinander hat, aber es müsste von irgendwoher vermittelt werden, wie die zusammengehören, wie das ist und eins werden, was er mit Recht hier anspricht. Ob man dann gleich so weit gehen muss wie er, dass er sagt, der Wille ist nichts anderes als diese Gefühlsmischung, das ist eine andere Frage. Und ich darf noch mal daran erinnern, für die Griechen gibt es tatsächlich, also nach also überwiegender Meinung der Wissenschaftler, der Gelehrten, tatsächlich den Willensbegriff nicht. Die gehen also aus, wie ich immer ja gesagt habe, von Vernunft und Leidenschaft. Diese drei Seelen, die Begierdeseele im Bauch, die aggressive Seele in der Brust, die Vernunftseele, die Logik, das Logikon im Kopf, und dass der Kopf sorgt, muss also die für sich erstmal ungeordneten und in der Gefahr, sich zu überfließenden Seelenwünsche in der Brust und im Bauch in Ordnung zu bringen. Und deswegen ist die griechische Ethik eine Ethik zwischen Vernunft und Leidenschaft. Das ist völlig klar, und dass da also dann der Wille in diesem Sinn fehlt. Der Mensch will, aber der Wille taucht da eigentlich nicht so richtig auf, sondern der kommt tatsächlich stärker vom Biblischen her. Von diesem Gedanken, dass dort der Wille da ist, da wird der Mensch eben nicht auseinandergenommen in Vernunft und Leidenschaft, sondern da ist der ganze Mensch der ins Sein gerufen wird und der vor dem Problem zwischen Rebellion und Gehorsam steht. Nicht Vernunft und Leidenschaft, sondern Rebellion und Gehorsam. Deswegen ist also ja auch die Ethik bei Aristoteles bestimmt durch die Liebe zu mir selbst. Ich muss also in richtiger Selbstliebe vernünftig mit mir umgehen. Die Vernunft hat vernünftig mit mir umzugehen, also nicht diktatorisch, sondern vernünftig, anständig, sowohl mit dem Zorn und mit dem Stolz und allem, was in die Brust gehört, wie mit Essen, Trinken, Sexualität oder so im Bauch, dass das also hier geregelt wird, ordentlich bejahend, nicht einfach dagegen, vernünftig eben. Das ist also griechische Ethik, und erst beim Kampf kommt ja dann wieder, dass du sollst. Und deswegen kann man den Schopenhauer verstehen, dass er sagt, das ist ja hier nicht, das ist ja die Bibel, die hier jetzt wieder kommt. Nicht? Da hat er schon was Richtiges gesehen. Auch wenn Kant das gerade nicht aus der Bibel ableitet, sondern Gott ja erst später einführte als Postulat, steckt das natürlich dann dort drin. Also, in jedem Willen steckt ein Gedanke drin, ja klar, ich will, das ist ja der Unterschied zwischen Streben und Wollen. Den würde ich zum Beispiel, also diesen Schritt, das ist ein Stück Scholastik, die hätte ich dem Nietzsche gewünscht, dass er das deutlicher macht. Also der Unterschied zwischen Appetitus, Streben und Wollen. Streben ist also einfach so das Unterwegssein zu, das haben die Tiere auch. Wollen ist die, wie soll ich sagen, die Zustimmung zu dem Streben. Deswegen ist das Wollen sieht so aus. Das Wollen ist immer doppelt. Das Verhältnis zum eigenen Streben. Und tatsächlich redet diese klassische Tradition von Plato bis Pindar davon, dass wir grundsätzlich von unserem Streben bestimmt sind, was er dann Willen nennt, Willen zur Macht. Und es wäre gut, das nicht Willen zu nennen. Und das ist erstmal ein grundsätzliches Aussein auf. Das ist einfach gegeben. Und wird in der Regel auch dann durch den Intellekt ratifiziert, und dadurch wird es dann ein Wollen. Aber Wollen hat diese Doppelbestimmung. Außerdem steckt dann, wir sind wieder beim Bewusstsein, bei dem Wollen hier die Gefahr und die Möglichkeit erstmal und die Gefahr, dass ich gar nicht das Ziel will, sondern dass ich mein Wollen will, mein Streben will. Also, dass ich nicht den geliebten Menschen liebe, sondern mein Lieben liebe. Ich bin verliebt in die Liebe, heißt das dann im Schlager. Und so, dass man da guckt, und das gibt es auf allen Stufen. Ich kann in die Religiosität verliebt sein statt in Gott. Und so auf allen Ebenen. Ich kann in meine Musikalität verliebt sein statt in den Mozart. Und so lässt sich das auf allen Stufen wiederholen, dass ich dann bei der Inversion bin. Das Du als Umweg zum Ich. Ich brauche das Gegenüber, denn wo soll ich sonst das Streben hernehmen? Aber eigentlich will ich das Streben. Und wenn der andere mich nicht mehr entzündet, muss ich also einen potenteren Auslöser suchen oder Auslöserin. Das ist, was dann gesucht wird. Und das wird hier nicht deutlich, wenn er, ob er vom Willen zur Macht redet oder wie auch immer. Der nennt das einfach Wollen. Und ich glaube, dass es hilfreich wäre für die Texte, das jeweils mal einzuzeichnen und zu gucken, wie sieht das aus, wenn ich jetzt wirklich erstmal beim Streben bleibe und das mal entwickle und dann sage, so, und wie ist das jetzt mit dem ratifizierenden Wollen dabei? Was wird dann daraus? Nicht, das müsste ich nochmal extra aufnehmen. Er sagt jetzt hier also drittens, also die Willensakte, man soll nicht glauben, natürlich, drittens ist der Wille nicht nur ein Komplex von Fühlen und Denken, sondern vor allem noch ein Affekt, und zwar jener Affekt des Kommandos. Das, was Freiheit des Willens genannt wird, ist wesentlich ein Überlegenheitsgefühl in Hinsicht auf den, der gehorchen muss. Ich bin frei, er muss gehorchen. Dieses Bewusstsein steckt in jedem Willen. Das ist jetzt die Frage, was heißt das jetzt genau? Also der Wille ist ein Komplex von Fühlen und Denken, sondern Affekt. Was heißt Affekt? Affekt heißt ja, ich werde, wörtlich heißt Affekt, affizere, angemacht. Also an mich hin geschieht was. Ich werde angemacht, mir widerfährt was. Näher hingeguckt, behaupte ich, ist das wieder das Medium, an dem mir so liegt. Ich lasse mich affizieren. Das ist nicht ein reines Passiv, ich werde nicht einfach affiziert, aber es hat auch eine passive Seite, die auch drin steckt. Jedenfalls bin ich da nicht, er überspringt das sofort und ist dann gleich beim Überlegenheitsgefühl. Ich behaupte erstmal nicht, sondern das Erste ist doch, dass tatsächlich mich ein Objekt eben anspricht. Ein Duft, ein Geruch, ein Gedanke, eine Idee, ein was auch immer. Ich bin erstmal ein Objekt und nicht das Subjekt, das da etwas tut. Das hat man ja schon öfter besprochen, am deutlichsten in dem Italo Calvino, wenn man in einen Buchladen geht und jedes Buch schreit, kauf mich. Nicht, also nicht ich bin der, der hier kauft, sondern der von einem Buch erbeutet wird. Das ist ja mal der erste Schritt, den ich da ernst nehmen muss. Und das lässt er hier schon gleich weg. Und das finde ich merkwürdig. Wenn er schon so eine Aufzählung macht, müsste das schon vorkommen. Das ist ja nicht sein Überlegenheitsgefühl, dass er da hin und her also dran war mit der, wie hat sie geheißen, also die Freundin, der einen Heiratsantrag gemacht hat. Ja, die Lusalome. Es ist ja nicht, dass das sein Überlegenheitsgefühl war, nicht? Sondern die hat ihn eingefangen und hat dann gesagt, nee, doch nicht oder so. Nicht? Also, dass man da guckt, wo das hingehört. Das wäre also das Erste. Und dann kann man erst in einem nächsten Schritt dann weitergehen und sagen, was ist jetzt mit dem Überlegenheitsgefühl hinsichtlich auf den, der gehorchen muss. Ich bin frei, er muss gehorchen. Das führt also auf das hinaus, was ja Hegel dann sagt, er sagt, wenn ich bei dem Herr Knecht, so ging es ja los, Herr Knecht, also die kämpfen auf Leben und Tod, dann ist der Herr und der Knecht, dann wird der Knecht aber, der entdeckt ja jetzt auf neue Stufen etwas und wird dann selber auch zum Herrn. So, und jetzt kommt dieser nächste Schritt. Jetzt sagt Hegel, wenn Herr und Knecht sich gleich geworden sind in der Stoa, da gibt es den Kaiser Marc Aurel und es gibt den freigelassenen Epiktet, dann ist das Sache überhaupt noch nicht in Ordnung, sondern jetzt stecken Herrschaft und Knechtschaft im Subjekt selber drin, sodass ich Herr über mich selber bin. Selbstherrschaft, Johannes Paul II. Hat das oft so ausgedrückt, er hat gesagt, Selbstbeherrschung heißt nicht einfach so, also sich anständig benehmen, sondern heißt, ich bin Herr über mich selber, dass ich die Herrschaft über meine Verhalten habe. Und dann ist jetzt die Frage, wie ist das? Da müssen wir nächste Woche weitermachen. Was heißt das, wenn ich Herr meiner selbst bin oder Dame meiner selbst? Was heißt das, wenn ich also zugleich der Herr bin und mein Sklave? Ob das also der letzte beste Dienst ist, den man da hat? Das ist so wie bei der Selbstbedienung im Supermarkt, wo ich immer sage, nicht? Bin ich der König Kunde oder bin ich der unbezahlte Angestellte? Nicht bei der Selbstbedienung, das ist ja die Frage.
Das Erste bestimmt nicht.
Ja, eben, nicht? Das Erste doch sicher nicht, nicht. Und jetzt ist die Frage, bin ich am besten dran unter Herrschaft meiner oder unter der Herrschaft von jemand anderem? Da kann man doch darüber nachdenken, ja eben. Vielen Dank, bis nächste Woche. Die Zettelchen.